Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcast-Reihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus Mein Echo. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Kann KI Kunst? Das ist heute unsere Frage. Und hier im Aschaffenburger Digitalladen sitzen gleich mehrere Experten am Tisch, um im Gespräch Antworten zu finden. Wir fangen am besten mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Bei uns ist heute zum einen Boris Ellachsen aus Berlin. Er ist Künstler, ehemaliger Fotograf, arbeitet heute ausschließlich mit KI und nennt seine Kunst Promptografie. Internationale Aufmerksamkeit bekam er, als er 2023 den Sony World Photography Award ablehnte, weil er mit einem KI-generierten Bild gewonnen hatte. Und wir werden sicher heute noch darüber sprechen, warum Sie das getan haben. Schön, dass Sie da sind, Herr Ellachsen.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Der nächste Gast am Tisch ist Herbert Pauser. Er ist Designer, Künstler und langjähriger Dozent an der Hochschule der Künste in Zürich. Wenn man es kurz zusammenfassen wollte, könnte man sagen, er verbindet in seiner Arbeit gerne Designmethoden, künstlerischen Ausdruck und KI natürlich. Herzlich willkommen bei uns in Aschaffenburg, Herr Pauser.
Ja, freut mich. Hallo.
Einen weiteren Blickwinkel hier am Tisch haben wir dank Professor Jens Elsebach von der Aschaffenburger TH. Er ist dort Experte für multimediale technische Dokumentation, für Visualisierung und digitale Zwillinge. Außerdem engagieren Sie sich in Aschaffenburg im Kirchnerhaus und haben auch den Kirchnerkubus mitkonzipiert. Schön, dass Sie hier da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
Und natürlich, last but not least, hier am Tisch, Erik Leiderer, Bürgermeister für Digitalthemen in Aschaffenburg, unser Gastgeber. Schön, dass Sie da sind.
Ja, und vielen Dank.
Mein Name ist Moni Münch. Ich bin Digitalredakteurin im Mein Echo. Ich darf diesen Podcast moderieren und ich würde gerne mit einer kleinen persönlichen Fragerunde einsteigen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen die Menschen hier am Tisch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Herr Ellachsen, Sie haben jahrzehntelang mit klassischer Fotografie gearbeitet. Heute arbeiten Sie mit KI. Was hat Sie persönlich dazu gebracht, sich mit künstlicher Intelligenz als künstlerischem Medium zu beschäftigen?
Ich habe Kunst und Philosophie studiert und habe immer nach meinem Studium einen Zweitjob gebraucht. Bin dann quer eingestiegen in die sogenannte Liebe Gott und habe dort als Ideengeber funktioniert. Was ich dafür brauchte, war immer so die Nase vorne zu haben, was ist die nächste technische Entwicklung, wohin geht die Reise digital, was kann man damit machen. Das heißt, ich habe im Jahr 22 dann auch wirklich gemerkt, es passiert etwas Neues im Bereich KI-Bilder, habe mir das angeschaut und war von Anfang an begeistert, weil es für mich künstlerisch erstmal eine Befreiung bedeutet hat. Ich konnte auf einmal Bilder aus der Vorstellungskraft generieren lassen. Und das war toll. Ist immer noch toll. Ich arbeite immer an mehreren Projekten gleichzeitig. Es sind Bilder, es sind Bewegtbilder, KI-Video und Installationen. Momentan gibt es mehrere Projekte, die vorbereitet werden. Eine Einzelausstellung im Herbst in Straßburg.
Klingt auf jeden Fall spannend, etwas zu zeigen, was man vielleicht gar nicht hätte fotografieren können. Herr Paul, Sie verbinden Ihre Arbeit Design, Designhandwerk vielleicht auch und ganz neue Technologien. Wie sind Sie dazu gekommen, da auch KI in die künstlerischen Projekte einzubinden? Und wie hat das Ihre Arbeitsweise verändert?
Ja, eigentlich ganz banal. Also das hat angefangen im Herbst 2020. ChatGPT ist öffentlich zugänglich gewesen. Ich habe vorher schon einiges darüber gelesen. Meine Frau selbst hat als Künstlerin mit bildgenerierenden Software gearbeitet. Und so war natürlich die Neugier groß. Also ich selbst war da noch gar nicht so involviert in der KI, aber ChatGPT war tatsächlich der Einstieg sozusagen. Und das war für mich phänomenal. Es hat eigentlich alles verändert. Das ist ja bei vielen so, die mittlerweile damit auch arbeiten. Es hat alles verändert. Ich konnte zum Beispiel Förderanträge, also so ganz banale Geschichten, Förderanträge für Kunst, was ja im Hintergrund auch immer bei Kunst steht, das ist ja eh nur Geld, reinkommen. Und da habe ich früher Tage gebraucht, um wirklich gut formulierte Förderanträge zu schreiben, die auf den Punkt dann auch stimmen. Mit ChatGPT ist das dann viel schneller gegangen. Und natürlich, das ist ganz klar, weil wir ja jetzt hier über ein Textprogramm reden und nicht über ein Bildprogramm, muss man entsprechend danach arbeiten, das weiß jeder. Also das kann man nicht eins zu eins übernehmen, da muss noch die persönliche Handschrift dazu. Und so kam Stück für Stück, es kam dann die Bildformate dazu und so hat sich das entwickelt. Also es ist Alltag.
Sie haben ja vorhin verraten, dass Sie vor kurzem die Lehrtätigkeit hinter sich gelassen haben und in den Ruhestand gewechselt sind. Was machen Sie denn jetzt?
Weiterhin viele Kunstprojekte, also Ausstellungen, die entwickelt werden. Wir haben einen Kunstpfad, der initiiert vor vielen Jahren, vor einigen Jahren. Also es gibt da sehr viel. Und wahrscheinlich das spannendste Projekt, was ich aktuell so im Kopf habe, ist ein Kirchenprojekt. Und da kommen dann tatsächlich auch verschiedenste Installationen, unter anderem natürlich auch der Liederkeile zum Einsatz.
Herr Elsebach, Sie stehen an der Schnittstelle zwischen Technik und Kommunikation, ich möchte auch noch sagen Lehre. Was war für Sie der Moment, in dem Sie gemerkt haben, durch KI beginnt eine neue Art von Kreativität?
Ja, also ich glaube, der November 22, der gerade schon genannt ist als Zeitpunkt mit ChatGPT, das hat für alle viel verändert und das war auch bei mir so. Also natürlich gab es bei mir an der Hochschule schon Kollegen, die sich zuvor schon mit KI und Kampagnenoptimierung beschäftigt haben. Aber bei mir im Lehrgebiet war das vorher noch nicht so Thema in der technischen Kommunikation, mit der medialen technischen Kommunikation. Und dadurch beschäftigt man sich dann damit, wo man merkt, da geht eine Reise. Und gerade dort in der Beschreibung von Technik, in der Kommunikation über Technik, war das natürlich so eine Erweckungsspiel, plötzlich möglich, tolle Texte innerhalb von kurzer Zeit, sich auch in dem Berufsfeld viel Unruhe erzeugt. Also was macht KI? Werden technische Redakteure überflüssig? Und da den Prozess quasi mit zu begleiten, das ist spannend und da befinden wir uns auf einer Reise.
Gibt es bei Ihnen einen aktuellen Schwerpunkt in Ihrer Arbeit?
Ein Schwerpunkt in meiner Arbeit ist halt meine Lehre. Das ist das, was sicherlich ein Großteil meines Tages ausmacht. Ich darf junge Menschen ausbilden in digitalen Tools und da gehört jetzt KI mit dazu, was als Handwerkszeug mit beigebracht werden soll. Aber es ist natürlich noch mal viel dynamischer als die bisherigen Werkzeuge.
Herr Leider, als Bürgermeister mit dem Fokus auf Digitalisierung, da denke ich jetzt erstmal nicht an Kunst. Hatten Sie schon einmal persönlichen Kontakt mit KI-Kunst?
Ja, das hatte ich tatsächlich schon und zwar bei einer Online-Ausstellung mit KI-generierten Bildern. Und ich war da sehr fasziniert, weil ich gar nicht auseinanderhalten konnte, ist es mit Menschenhand gemacht. Das hat mich fasziniert. Und das war so ein Schlüsselmoment auch in der Situation. Und da kamen viele Fragen auf. Was bedeutet das fürs Urheberrecht? Was bedeutet das für den urbanen Raum in einer Stadt, für die Kunst in einer Stadt? Und das sind schon Fragen, mit denen wir uns auch im Team beschäftigen, mit denen wir uns hier auch im Digitalladen beschäftigen. Und deswegen finde ich das so interessant. Wohin geht die Reise? Was passiert da? Und wir werden da ganz, ganz nah dranbleiben.
Eine Sache, die mir jetzt in den Kopf gekommen ist, während Sie gesprochen haben, vielleicht auch für unsere Zuhörenden ganz interessant. Sie haben von ChatGPT gesprochen, mit dem Sie arbeiten. Mit welchen Programmen, KI-Programmen arbeiten Sie denn noch, gerade wenn es um die Generierung von Bildern geht?
Also die Liste, wenn ich es jetzt aufzählen würde, wären 20 bis 25. Man muss sich vorstellen, das ist ein dauernder Wettlauf zwischen verschiedenen Modellen, meistens zwischen Amerika und China. In meinem Workshop zum Thema KI-Video zeige ich 5 amerikanische, 5 chinesische Tools und die benutze ich auch alle. Jeden Monat kommt was Neues dazu. Bei Bildern ist das ähnlich.
Also ich empfehle allen Denken, keine Frage, kommt von ChatGPT oder OpenAI und ist für den ersten Einstieg toll und ansonsten Midjourney ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn es dann ein bisschen in die nächste Semiprofessionalität geht und dann gibt es natürlich viele weitere Programme.
Vielleicht kann ich das aktuell ergänzen. OpenAI hat den Bildgenerator ersetzt. Ich habe mehrmals mit OpenAI gearbeitet in meinen letzten Wochen auch Beta-Tester des neuen Bildgenerators. Das hat mir wieder gezeigt, wie schnell technische Entwicklung geht. Was mich fasziniert hat an dem neuen Bildgenerator ist, ich kann ein Foto, ein altes Foto von mir hochladen, kann sagen, wie sieht denn die gleiche Szene von oben oder von der Seite? Das können die anderen Bildgeneratoren noch nicht.
Worüber wir sprechen müssen, wenn wir über das Thema kann KI Kunst sprechen, was ist eigentlich Kunst, wenn Maschinen mitmischen? Das ist vielleicht eine Frage, die wir hier in der Runde beantworten können oder die an Sie alle geht. Was bedeutet für Sie ganz persönlich der Begriff Kunst? Und was passiert mit diesem Begriff, wenn KI beginnt, Werke zu schaffen?
In der Frage sehe ich schon ein paar Fehler. Was passiert, wenn KI beginnt, Kunst zu schaffen? KI hat keine Tonalität, die will nichts. Wir Menschen, wir wollen, wenn wir geboren sind, essen, schlafen, in den Arm genommen werden, aufs Töpfchen gesetzt. KI braucht einen Prompt, damit es irgendwie beginnt. Und sehr viele haben ja Angst, dass jetzt Künstler überflüssig sind, dass KI sie ersetzen will. Wie gesagt, KI will erstmal gar nichts. Das Zweite ist dann auch, was ist mein Begriff von Kunst? Da sind sehr viele verschiedene Interpretationen möglich. Mündliche ist, dass KI ein Ausdruck der Conditio Humana ist. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Und ein gutes Kunstwerk ist eine Reise, eine Einladung, selber zu gucken, was macht dieses Kunstwerk mit mir? Was fühle ich? Was für Gedanken, Erinnerungen kriege ich? Es geht nicht darum, sich zu überlegen, was will der Künstler uns damit sagen? Wenn ich was sagen will, schreibe ich einen Artikel. Ja, also ich habe eine andere Auffassung von Kunst. Wenn ich das auf die KI übertrage, dann wenn er Kunst machen würde und nicht nur Bilder imitiert, dann müsste eine KI ja ausdrücken, was es bedeutet, eine künstliche Intelligenz zu sein.
KI versteht ja nicht. Also KI mit Hilfe des Kontexts, den ich mit einem guten Prompt geben kann. Und dementsprechend ist es der menschliche Bezug, der würde mir dann auch fehlen. Also das heißt, KI-Kunst gibt es sicherlich, aber halt mit Unterstützung des Menschen.
Eine kleine Nuance ist anders. Also zum einen ist für mich der Kunstbegriff ja ein sehr simpler Begriff. Insofern, dass wir diesen Begriff ja in gewisser Weise als Prädikat setzen. Ist das Kunst oder kann es weg? Das ist ja so ein provokanter Satz. Und das bedeutet, wir als Menschen entscheiden, ob es Kunst ist. Und es gibt ja durchaus die Installationen in verschiedenen Museen, wo Roboter tatsächlich Kunstwerke erstellen. Und zwar generiert aus Geräuschen, die von mir aus eine Textsuppe geben. Aus dieser Textsuppe heraus wird dann ein Prompt erstellt, der ein Bild generiert. Das Bild wird ausgedruckt, das wird an die Wand gehängt, hängt im Museum. Menschen stellen sich davor und sagen, wow, wow, das ist Kunst. Ja? Und es gibt natürlich genauso andere Menschen, die sich davor stellen und sagen, nein, das ist keine Kunst, weil es nicht vom Mensch ist. Und da werden wir noch weiter diskutieren und werden sagen, was ist Kunst? Aber diese Diskussion haben wir auch schon seit Jahren. Nicht nur in der KI, sondern in der Kunst allgemein.
Ich würde sagen, Ihr Beispiel hinkt, weil dahinter steckt immer ein Mensch, der das Konzept habe. Ich möchte jetzt das Roboter XY, Beispiel für Konzeptkunst von Menschen gemacht, in der Roboter für mich die Performer sind.
Ich will nicht mehr unterstreichen, weil ich mittlerweile glaube, dass also die KI lernt, ist selbstlernend, also in gewisser Weise. Und wir bewegen uns da sicher an der Grenze, wenn wir sie nicht sogar schon überschritten haben. Da bin ich aber kein Experte.
Ja, fragen wir den Experten, ob das Selbstlernen irgendwo dazu führen kann, dass die KI von sich aus will.
Also da bin ich nicht der Experte, Entschuldigung. Also ich bin Experte für technische Kommunikation und da kann ich nur sagen, dass natürlich jede technische Entwicklung irgendwie zu einer Erweiterung des Kunstbegriffs geführt hat. Also wenn wir daran denken, Fotografie, dann war die klassische Malerei angegriffen und danach wurde vielleicht abstrakte Malerei oder Expressionismus daraus entwickelt und mehr Form menschlicher Kreativität daraus vielleicht auch gebildet. Und ist jetzt natürlich ein sehr, sehr starker Einfluss, den wir damit bekommen. Zumindest in den Tools, die ich nutze und die ich sehe, sehe ich immer noch eine Simulation von menschlichen Dingen, keine Eigengenerierung. Aber das ist eine interessante Diskussion. Also ich denke, das ist im Fluss und das muss man auch weiter beachten und halt auch schauen, was entsteht jetzt daraus für ein neuer Kunstbegriff oder was werden die Menschen damit machen.
Ich denke, es wird auch dann nochmal interessant, wenn sich die KI nochmal weiterentwickelt. Stichwort, ich glaube, generative künstliche Intelligenz, die dann vielleicht tatsächlich selbst tätig werden kann. Aber dann ist ja immer noch die Frage, was macht das mit mir als Mensch? Herr Pauser, Sie gestalten mit und durch KI. Ist das für Sie eher ein digitaler Pinsel oder sehen Sie da wirklich einen Dialog zwischen menschlicher und maschineller Kreativität? Also wie arbeiten Sie?
Also zum einen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich bin eigentlich kein Künstler, sondern ich vermittle Kunst vielleicht. Ich mache Ausstellungen, ich kuratiere die. In gewisser Weise mache ich natürlich mit Ausstellungen auch eine Art Kunst, weil die Ausstellungen sind nicht nur einfach Bilder an die Wand hängen. Es ist ein Dialog. Das ist ganz klar ein Dialog. Also das wird generieren gehen. Wenn Sie alle anderen Arbeiten machen mit KI-Tools, dann ist es eigentlich ein Dialog. Also insofern, dass Sie zunächst mal eine Aufgabe stellen oder entsprechend eine Vorgabe geben. Sie erhalten Ergebnisse. Diese Ergebnisse nehmen Sie nicht eins zu eins. Das können Sie auch gar nicht eins zu eins nehmen, weil das ist einfach zu plakativ. Das ist Kaufhauskunst, um das ganz simpel zu sagen. Und dann wird das weiter bearbeitet. Das wird so weit bearbeitet, bis eine Zufriedenheit entsteht. Und das passiert tatsächlich im Dialog und nicht in einer Art, dass ich für mich jetzt das Tool nehme und sage, ich setze es ein und daraus wird dann das Kunstwerk. Das funktioniert auch nicht. Also zumindest mein Erfahrungswert ist so, dass wenn ich mein Kopfbild übertragen möchte in eine KI und die soll das ausführen, das funktioniert nie. Sondern ich muss mit der KI arbeiten, ich muss in den Dialog treten, ich muss darauf reagieren, ich muss eine gewisse Agilität dafür haben.
Also Sie schärfen Ihren Prompt oder geben weiteren Input in die KI?
Ja, durchaus, aber ich fütter ihn natürlich auch. Also ich fütter ihn teilweise ja mit den eigenen Ergebnissen und konfrontiere auch teilweise unterschiedliche Bots miteinander. Also dass ich setze nicht nur eins ein, sondern ich setze mehrere ein, was auch sehr spannend ist.
Herr Elsebach, aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler, Sie haben gerade schon mal was dazu gesagt, aber versteht die KI tatsächlich, was sie tut, oder ist es eher eine Illusion von Kreativität, die wir so wahrnehmen?
Ja, Aufgabe des Menschen ist es im Augenblick sicherlich, den Kontext möglichst gut weiterzugeben und dort reinzubringen. Wie mein Vorredner ja gerade auch schon gesagt hat, das heißt, wenn wir da den Kontext richtig formulieren und quasi den Rahmen gut setzen, dann kommen auch tolle Ergebnisse raus, die halt menschliches Wirken sehr gut simulieren können. Ja. Ein Beispiel dafür hätte ich vielleicht auch aus der Applikation von Kunst, als wir den Kirchner-Kubus entwickelt haben, da gab es ja KI in der Form noch nicht und wir haben sehr, sehr viel Aufwand betrieben, um eine Sprecherstimme dort zu installieren, die quasi diese rekonstruierten Bilder erklärt. Und wir hatten begrenzte Mittel und mussten uns irgendwie für eine Zielgruppe entscheiden, obwohl wir wussten, das wird ein halb guter Kompromiss. Heute könnte ich mit KI und mit der Generierung von einer direkten Sprecherstimme, könnte ich für Schüler, für Kirchenexperten, könnte ich eine geeignete Tonspur machen und dadurch auch zielgruppenspezifischer produzieren. Also das wahrscheinlich auch mit besseren Ergebnissen, als wir sie damals erzeugt haben, weil es halt wirklich nur ein Kompromiss war für alle.
Herr Elsachsen, Sie sind Philosoph auch und Sie sagen in Interviews, KI sei für Sie ein Werkzeug des Unbewussten. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das nicht genau verstanden, weil Prompts gebe ich ja ganz bewusst ein. Also können Sie das für mich etwas besser erklären oder etwas greifbarer machen?
Was ich faszinierend an der KI finde, ist, dass für mich das Trainingsmaterial gigantisch aus dem Internet zusammengesaugt wurde, so eine Art Spiegel von uns ist. Das Arbeiten damit, das ist schon etwas, wo ich wissen muss, was ich von der KI verlange. Ja, und ich möchte hier nochmal zusammenfassen, was meine beiden Vorredner auch gesagt haben, nochmal ein bisschen grundsätzlich vereinfachen. Der kreative Prozess hat drei Schritte. In dem ersten, mit dem Prompt, sage ich der KI, was ich von ihr will. Ich kann ein Bild in bis zu 13 Kategorien, 13 Aspekte kann ich beschreiben, was da rein soll. Das können Bilder sein, das können Videos sein. Ich kann auch jetzt schon Töne in Videos übersetzen lassen und umgekehrt. Das kann in einen Prompt reingehen. Hier arbeite ich mit meinem Wissen. Dann generiert die KI. Die meisten sehen nur diesen Teil. Der dritte Teil, das hat Herr Pauser auch schon gesagt, ist dann, was mit dem Ergebnis. Ich muss damit weiterarbeiten. Ich muss gucken, was fehlt. Ich verfeinere den Prompt. Ich verändere den Workflow. Ich kombiniere Zeuge miteinander. Und dann habe ich eben nicht nur einen Arbeitsschritt, sondern bis zu 50 oder mehr. Und die KI ist für mich dann ein Werkzeug. Ja, wie andere den Computer benutzen oder den Pinsel oder den Bleistift. Und oft wird das alles verkürzt auf das Generieren. Und die kreative Tätigkeit von mir als Künstler ist aber im Prompten, im Bewerten, im Austüfteln meines Workflows. Meine Rolle verändert sich. Ich habe in den ersten 2 Jahren Arbeiten mit den KI-Modellen gesagt, ich bin wie Gent. Und die KI ist dann meine Assistenten. Mittlerweile verschieben sich die Features. Seit einem Jahr gibt es immer mehr Angebote, wegzugehen vom Textprompt, das ist für die meisten zu komplex, hinzugehen vom Arbeiten mit Referenzen. warum muss ich eine bestimmte Farbigkeit beschreiben, wenn ich nicht einfach ein Bild hole? Und dann bin ich so eine Art Cocktailmixer. Ich mixe einen visuellen Cocktail aus einer Bildergeschichte, wie sie schon existiert, dann für eine bestimmte Zielgruppe, einen bestimmten Zweck. Ich muss die Anteile richtig hinkriegen. Das ist eine neue Rolle. Und es ist wichtig, sich darüber klar zu werden. Was kann die besonders gut und kann ich an sie abgeben? Was bleibt für mich? Kann ich mich da noch mit einbringen? Was ist überhaupt Kreativität? Ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Fragen.
Wenn Sie ein Bild entwickeln und einen ersten Prompt schreiben, ist der dann schon sehr lang? Also ich habe zwei Fragen. Wie lang ist am Ende so ein Prompt, dass so ein komplexes Bild rauskommt? Oder ist es am Anfang vielleicht, ja, haben Sie jetzt gerade schon gesagt, noch gar nicht so komplex? Und meine zweite Frage ist, wenn Sie, also haben Sie vorher schon im Kopf, wie das Bild am Ende aussehen soll? Oder lassen Sie sich ein wenig von der KI auch leiten und nehmen dann auf, was da rauskommt und arbeiten damit weiter?
Wie in den 30 Jahren vorher, wo ich nicht KI benutzt habe, habe ich eine Ahnung, wohin ich will. Die Richtung ist klar. Der Rest ist aber auch reagieren. Ich habe 30 Jahre lang nachts fotografiert und auf das reagiert, was ich gesehen habe. Teilweise eingegriffen, inszeniert. Meine Arbeitsweise verändert sich mit den Tools. Ich habe angefangen mit Textprompt. Ich habe gesagt, bis zu 13 mögliche Kategorien habe ich da identifiziert. Ich habe meistens so mit 6, 7 angefangen und dann geguckt, was passiert, wenn ich was zugebe. Diese Prompts wurden immer komplexer. Ich habe die Ergebnisse von den ersten geprompteten Bildern zusammengemischt in einem Blend. Dann kann man aus mehreren Bildern ein neues machen. Dann habe ich dieses Ergebnis mit einem weiteren Textprompt in eine andere Richtung gezogen. Dann habe ich noch einen anderen Referenz hinzugefügt. Dann habe ich die Anteile neu gemischt. Das heißt, da kann man das immer weiter verfeinern.
Also ich finde es total spannend, weil es ist ja vielleicht im Kopf vieler Menschen so, ach KI, das finde ich mit KI gemacht, das heißt Arbeit. Ne? Also allein diese Sachen aufzubrechen und da einfach mehr Wissen auch an die Bevölkerung zu bringen, finde ich wichtig.
Es hängt immer davon ab, wer es macht. Die Professionellen sehen, die Laien sind auf einmal ganz nah rangekommen und haben natürlich Angst. Aber auch die Profis können dadurch auch nochmal den Abstand ein bisschen vergrößern. Der wird nicht mehr so groß sein, wie er mal war. Arbeite hier mit meinem Wissen und meiner Erfahrung, das dürfen die Leute nicht vergessen. Wenn ich einfach nur schreibe, ich möchte ein Bild von einem Hund, dann kriege ich den Hund, der am dominantesten im Trainingsmaterial war und der ist dann eben gemalt, gezeichnet oder geairbrushed, was auch immer am dominantesten im Trainingsmaterial war. Ein statistisches Mittel. Mhm. Und für alles, was auf diesen Mittelwert auf die breite Masse abzielt, ist KI natürlich super. Als Künstler muss ich da aber drum herum gehen, muss drüber gehen.
Vielleicht ergänze ich ganz kurz und mit meiner aber wirklich rudimentären Erfahrung in der Bildgenerierung. Aber ich war schon sehr erstaunt, dass, und das verändert die Fotografie insofern, dass ein Fotograf in Zukunft eigentlich, oder ein Fotograf, Entschuldigung, in Zukunft eigentlich nicht unbedingt mit der Kamera laufen muss, sondern eben Prompts generiert.
Das ist dann keine Fotografie mehr.
Ja, aber wenn ich entsprechend. Also das würde ich schon so beschreiben wollen. Denn ich brauche diese Erfahrung, ich brauche dieses Wissen. Ich muss wissen, was will ich denn eigentlich für eine Beleuchtung haben? Was steht da gerade für Gegenstände? Wie reflektieren sie? Die ganzen Dinge, die ein Fotograf zum Beispiel im Stilllife ja auch beachtet, die wird auch in Zukunft wichtig sein. Und das habe ich nicht einfach, indem ich sage, ich hätte gerne ein Bild von einer Flasche auf dem Tisch. Und es geht ja so weit, dass ich genauso sagen kann, ich hätte das gerne mit der Kamera XY, einer Rolle, was weiß ich, mit dem Objektiv von Zeiss oder sonst irgendwas. Das gebe ich alles, kann ich alles angeben und wird entsprechend berücksichtigt. Also von daher ist dieses Wissen der Fotografie durchaus immer noch notwendig, wenn ich zielgerichtet etwas erzeugen möchte.
Ich denke, da sprechen wir gleich nochmal drüber, wenn es ums Thema Handwerk auch mehr geht. Aber Herr Leiderer, ich wollte auch Sie nochmal was fragen. Also Sie als Stadtoberhaupt oder eines der Oberhäupter unserer Stadt. Welche Bedeutung könnten KI-gestützte kreative Techniken aus Ihrer Sicht für Kulturorte oder vielleicht auch für Bildungseinrichtungen in einer Stadt wie Aschaffenburg haben?
Es könnte eine große Chance sein, wenn man das gezielt einsetzt, vor allem auch bei den Generationen, die jetzt nicht so mit der traditionellen Kunst herangewachsen sind. Herr Elsenbach, Sie haben vorhin gesagt, die Entwicklung, Zeichnung, Bild, Video, also die Technik, die sich entwickelt, parallel entlang der Kunst. Das könnte vielleicht junge Menschen viel stärker begeistern und das müsste halt auch in Schulen, in Bibliotheken, das müsste überall in Museen stärker Einklang finden, um da das Ganze auch zu wecken, Neugier zu wecken und das mitzumachen. Also das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann muss es natürlich, ich habe das vorhin schon mal gesagt, auch erlebbar werden. Also erlebbar, es muss dargestellt werden. Es muss irgendwo sichtbar werden, auch in der Stadt.
Ja, wir haben ja jetzt schon ein wenig über das Thema Handwerk, Algorithmus, Konzept gesprochen. Und Herr Professor Elsebach, ich würde Sie da vielleicht auch gerade noch mal weiterfragen. Sie lehren ja an der Hochschule und da geht es ja oft auch um diese Themen. Wird dort schon mit KI-Kunst auch gearbeitet? Und wenn ja, verändert das die Ausbildung und vielleicht sogar auch die Erwartungen an Kreativität? Große Fragen.
Große Fragen. In Summe würde ich es mal mit Ja beantworten wollen, künstlerisch. Also wir hatten ja gerade eine interessante Diskussion, was den Kunstbegriff angeht. Vielleicht auch wieder ein Beispiel aus meiner Lehre. In den ersten Semestern müssen die Studierenden noch durch eine digitale Manufaktur, also das heißt wirklich mit den Tools arbeiten und selber Fotos machen, selber erstellen. Und in späteren Semestern, wo dann aber eher so Umsetzungsarbeiten kommen, Projektarbeiten kommen, dürfen die Studierenden größere Content-Produktionen anstoßen. Früher war das dann eher so, dass dann da einzelne Bilder rauskamen, aber jetzt mit KI können wirklich größere Produktionen auch angegangen werden und Animationen und Bilderfolgen mit KI generiert werden. Und das ist dann schon faszinierend zu sehen, dass diese einzelne kleine Idee dann plötzlich größer verfolgt werden kann mit KI. Das ist dann KI wie so ein Turbo, sage ich mal. Aber trotzdem, da bin ich mit meinem Vorredner, müssen diese Grundlagen erstmal da sein. Und natürlich sind das junge Leute, die dann noch nicht Profi-Fotografen sind und dann muss aber dann auch erstmal eine Grundlage geschaffen werden, damit dann vielleicht der weitere Begriff oder das, was ich von der KI möchte, auch formuliert werden kann. Aber das, was dann herauskommt, was ist Kunst? Ist das Kunst oder kann das weg? Aber da sind schon tolle Dinge, die da entstehen und wo ich auch eine Begeisterung spüre beim Publikum für die Dinge, die dann da entstehen.
Das wäre meine Folgefrage gewesen, also die nächste Generation, mit der Sie ja in engem Kontakt sind. Wie nehmen Sie die Tools auf, die Möglichkeiten?
Das ist eine große Begeisterung. Natürlich bringt das Nutzer auf ein Level, plötzlich etwas machen zu können, wo man vielleicht vorher nicht in der Lage war. Andererseits entsteht natürlich auch immer, gerade in einem mediennahen Studiengang, dieses Fragezeichen, wo ist der Job danach? Also da muss man einfach auch offen mit umgehen, dass diese Aufgaben, die da draus entstehen und die neuen Berufsbilder, die daraus entstehen, dann müssen wir an der Hochschule auch schnell sein, um auch darauf zu reagieren zu können. Was sind die Dinge, die wir ausbilden? Mit welcher Perspektive bilden wir die jungen Menschen aus? Und da halte ich es halt für wichtig, eine Offenheit halt auch darzustellen und auch Dinge zu ermöglichen, neue Tools zu lernen und auch offen darauf einzugehen. Ja, wenn man jetzt sagen würde, das bleibt die nächsten 30 Jahre so, ich glaube, da sind wir alle dann falsch beraten.
Klar, das ist immer dieser wichtige Aspekt, wie geht es danach weiter? Wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Aber ich denke, ebenso wichtig ist die Frage, die man sich stellen muss, was tue ich da eigentlich? Also dieses Reflektieren über den Umgang mit KI-Tools und dem, was vielleicht der Mensch, also eigentlich alles, worüber wir hier gerade sprechen. Und da bin ich wieder bei Ihnen, Herr Eldachsen. Sie haben ja gerade schon eingewandt, Bilder mit KI erstellen, das ist keine Fotografie. Sie verwenden für sich oder haben den Begriff geprägt Promptografie. Was genau meinen Sie damit und wo sind da die Unterschiede?
Also ich beschäftige mich seit fast 3 Jahren damit auszudifferenzieren, was der Unterschied ist. Der Begriff Promptografie, den habe ich 2022 gefunden im Gespräch mit einem Fotografen und ich fand ihn sehr einleuchtend. Wir brauchen einen Begriff, um zu beschreiben, dass das, was wir mit KI machen, Weiterentwicklung der Fotografie oder der Malerei oder der Zeichnung oder sonst etwas, es ist eine andere Arbeitsweise. Ich arbeite mit Prompts. Was bleibt noch für die Fotografie, jetzt wo KI da ist? Was ist ihre Stärke, was nicht ersetzt werden kann? Und was kann die KI, was die Fotografie nicht kann? Es ist für mich ermüdend, über Jahre hin Museen, Kuratoren aus der Fotografie, Festivals zu sehen, die sehr schlampig damit umgehen. Die sagen, ja, wir zeigen das jetzt, sieht doch gleich aus, wir können es doch genauso nennen. Nach dieser Logik Gemäldefotografie nennen, weil die sehen ja auch so aus. Und das Interessante ist, hier um den Unterschied zu definieren, man muss in den Prozess reingehen. Da sind wir wieder bei der Ausbildung, ist auch für Studierende wichtig, entspricht mir dieser Prozess. Die meisten, die Fotografie machen, interagieren auch oft mit das, was vor der Kamera. Erlebe etwas, während ich fotografiere. was für ein Bild ich dann auch die KI generieren lasse, kann ich das im dunklen Keller machen. Ich brauche einfach meinen Laptop und Strom und Wi-Fi. Umgekehrt habe ich hier das Potenzial für eine Reise nach innen. Dadurch, dass ich ja alles definieren kann, was für ein Bild ich dann auch die KI generieren lasse, muss ich wissen, was ich will, was mich beeinflusst, was mich ausmacht, was ich mag, ja, was ich selber auch erforschen möchte. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge. Ein fotografisches Bild ist, Licht wird von irgendwas reflektiert und dann wird damit das Bild gemacht. Das ist bei einem generierten Bild nicht der Fall. Ja, das, aufgrund des Prompts wird im Latent Space, der aus dem Trainingsmaterial der Interpretation besteht, irgendwo angefangen, Pixel an Pixel zu fügen. Ja, aus unscharf wird ein scharfes Bild. Es ist eher wie ein Kristall auch entsteht. Das ist eine andere Arbeitsweise. Und ich denke, es ist nicht sowohl für die Fotografie als auch für diejenigen, die mit KI arbeiten, das nicht zusammenzuschmeißen. Ich arbeite mit meinem Wissen und deswegen kann ich Bilder generieren, die aussehen wie die Fotografie.
Herr Pauser, Sie haben eine Ausstellung als Witness kuratiert, gestaltet, auf die Beine gestellt. Da ging es um das Thema schweizerische kulturelle Identität, die Sie in Bildern dargestellt haben. Wie sind Sie da von der Idee zum fertigen Bild gekommen? Also wie war Ihr Prozess?
Zunächst mal, ich war 24 Jahre an der Zürcher Hochschule der Künste tätig. Ich bin jetzt im Januar in die Pension gegangen. Und es war für mich Anlass, einfach diese 24 Jahre auch ein bisschen Revue passieren zu lassen. Das habe ich in der Form gemacht, dass ich meine ehemaligen Studierenden, aktuelle Studierenden, als auch meine Kollegen von der Zürcher Hochschule der Künste gebeten habe, mir Begrifflichkeiten, Texte, Sätze zu liefern zum übergeordneten Begriff Swissness. Swissness ist eigentlich eine Marke in der Schweiz, die ist verankert im Gesetz, so wie sich die Schweiz nach außen hin darstellen soll. Und mich hat interessiert, wie die Schweizer selbst damit umgehen, also wie sehen sie ihr Land, und habe da entsprechend mir diese Prompts liefern lassen, beziehungsweise Texte liefern lassen. Das waren teilweise Stichworte, das waren Sätze, es waren aber auch richtig gehend lange Texte, also bis zu zwei Seiten, die ich dann, wie soll man sagen, die Quintessenz rausziehen musste. Und diese Stichwörter, kurzen Sätze, die wurden eins zu eins, aufs Englische übersetzt allerdings, muss ich fairerweise sagen, dann als Prompt genommen für die bildgenerierende Software, in dem Fall was Midjourney auch. Und aus diesen Texten sind Fotografien entstanden. Ich sage jetzt bewusst Fotografie, weil man sich dann besser vorstellen kann, jetzt laienhaft. Mir war die Fotografie wichtig, weil die Fotografie ja bis vor wenigen Jahren noch eigentlich für uns das Abbild der Realität war. Aber dem ist ja überhaupt nicht mehr so. Das war vorher auch schon so. Man konnte Bilder manipulieren, keine Frage. Aber jetzt ist es ja noch viel gravierender, dass Bilder eben über Texte erzeugt werden, die von der Realität nicht mehr zu unterscheiden sind. Die Ausgangslage, ich habe diese Texte bekommen, sind 24 Bilder erzeugt worden und das war absolut faszinierend. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil ich habe es mitgebracht. Also ein Text lautet zum Beispiel, das ist von meinem Kollegen Professor Michael Krohn, und das heißt, Schweizer Design ist fein, klar und zweckorientiert, oft mit einem Hauch von Ironie. Das ist der Satz als Prompt, der eins zu eins der bildgenerierenden Software gegeben worden ist. Und Midjourney in diesem Fall als Software hat dann daraus gemacht eine winterliche Landschaft in schneebedeckten Bergen. Im Hintergrund, in der Mitte des Bildes, befand sich ein leuchtend roter Eisenbahnwaggon. Und der Wagen selbst ist kein Eisenbahnwaggon, sondern es ist ein kleines Haus mit Satteldach. Obendrauf ist Schnee. Dieses Haus ist rot, richtig schönes, tiefes Rot mit kleinen Fenstern. Davor wieder Schnee unberührt, im Hintergrund Berge, die nach oben gehen, Nebel, der so ein bisschen sich hebt, und Wolken, die runterkommen. Und da stehen Sie vor diesem Bild, Fotorealismus pur, und Sie stehen vor dem Bild und fragen sich, wie kommt, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es KI ist, wie kommt der Fotograf, die Fotografin, der wie ist er da hingekommen? Wenn da im Satz zum Beispiel jetzt Ironie steht, frage ich bei der KI, wie kommt die KI darauf zu stellen? Ja, also da sind viele Fragestellungen drin. alle waren komplett perplex. Die waren fasziniert von diesen Bildern, denn das ist nicht nur ein Beispiel, was ich jetzt nenne, sondern es gibt viele Beispiele in dieser Art, wo wir nicht mehr erklären können, wie diese Bilder entstanden sind. Und die sind so realitätsnah, dass sie auch nicht mehr unterscheiden können, ist das Fiktion oder ist das Realität.
Also für mich als Journalistin kommt da natürlich immer noch der Gedanke ins Spiel, dass Bilder ja auch Wirklichkeit, die Fotos müssen Wirklichkeit abbilden in meinem Verständnis. Kunst ist aber was ganz anderes. Herr Eldertz, ich habe Sie provoziert.
Der Herr Pause hat mich provoziert, weil ich nicht weiß, wohin er mit seinem Swissness-Projekt will. Ja? Also will er jetzt darum, den Leuten zu zeigen, guck mal, das ist jetzt völlig authentisch aus, aber ist es nicht? Und ich habe auch den Eindruck, dass Sie nicht wirklich verstanden haben, wie Midjourney funktioniert. Midjourney funktioniert nicht mit Sätzen, die ich eingebe und die verstanden werden, aus denen dann wie ein weißer Orakelspruch ein Ergebnis zu Swissness kommt. Sie haben bestimmte Wörter, die eine bestimmte Interpretation im bringen. Und das wird zusammengemischt. Dieser Satz als solches wird verstanden und beantwortet. Und das muss man wissen, dass das Konzept da eigentlich schon hinkt. Ja? Also zu sagen, ich lasse mir eine Interpretation geben und dann Midjourney interpretiert mir das. Da gibt es so viele Übersetzungsfehler. Das wäre so, als würde ich jetzt jemanden von der Straße nehmen. Ich würde sagen, hier im Raum haben wir lauter Kisten mit Swissness. Geh mal rein, blind, und pick da irgendwas zusammen. Das wäre genauso, wie jetzt die KI arbeitet. Das Ergebnis wäre dann auch, ja, was sagt es? Was drückt es aus? Ich halte es für gefährlich, nicht den Unterschied zu machen zwischen das ist generiert und das ist fotografiert, weil wenn es um das authentische Bild geht, wir brauchen es als demokratische Gesellschaft in der Presse. Wir müssen diese Authentizität irgendwie bewahren, dass das eine ein Foto ist und vielleicht noch als Fotojournalismus benötigt wird und das andere ein generiertes Bild. Je mehr wir das zusammenrühren, desto mehr helfen wir eigentlich den Populisten.
Also die Intention ganz anders ist und wir auch über verschiedene Sachen sprechen, denke ich. Ich kann Ihnen nur als Ergebnis sagen, ich habe noch keine Ausstellung, und ich mache jetzt seit 7 Jahren Ausstellung, ich habe noch keine Ausstellung, so viel sprechen, erklären, besprechen müssen. Ich habe in keiner Ausstellung so eine, wie soll man sagen, auch Faszination, auch kopfschüttelnde Faszination erlebt, wie gerade in dieser Ausstellung, gerade in dieser Auseinandersetzung, dass viele Besucherinnen in diese Ausstellung gekommen sind. Es waren auch übrigens einige Schweizerinnen natürlich auch da, die alleine aus der Bildsprache heraus gesagt haben, das ist typisch Schweiz. Ja? Aber in dieser Auseinandersetzung, dass es eben, wir hatten auch einige Fotografen auch in der Ausstellung, in dieser Auseinandersetzung, dass es eben keine realen Fotos sind, ist natürlich auch viel Diskussion entstanden. Wo geht das denn eigentlich hin? Wir müssen klar kennzeichnen, dass das keine realen Bilder sind. Das ist ganz klar in der Bevölkerung dann auch verankert, insofern, weil sie konfrontiert sind damit, dass diese Bilder, wo sie glauben, dass sie an dem bestimmten See, der da gezeigt wurde, den Vierwaldstätter See, den sie da identifiziert haben, der aber natürlich nicht der Vierwaldstätter See war, weil das ist, da ist kein Abbild des Vierwaldstätter Sees, sondern der ist einfach ein Zeug. Nur die Metaphern sind ähnlich. Und da kommen wir natürlich in eine Richtung, in eine Diskussion, die extrem wichtig ist, dass alle sagen, wir brauchen eine Kennzeichnung von dem, was real ist und was nicht real ist, damit wir in Zukunft unterscheiden können. Und es gibt ganz klare Ängste auch.
Also nach dem, was Sie beide jetzt gesagt haben, ich habe den Eindruck, dass Sie unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Wege, aber auch unterschiedliche Ziele haben und beide auch seine absolute Berechtigung hat. Hier vielleicht auch einfach bei Ihnen, Herr Pauser, die Bevölkerung, Masse jetzt zu erreichen und bei Ihnen, Herr Eldachsen, dann auch an die Fachwelt auch zu gehen, Menschen, die es eben reflektieren müssen, bevor sie es einsetzen. Und ich glaube, damit sind wir schon beim letzten Teil unseres Gesprächs oder beim fast letzten Teil unseres Gesprächs, dass wir einfach auch nochmal über das Thema Ethik sprechen müssen und was KI-Kunst mit uns als Gesellschaft auch macht. Denn wenn heute jeder und jede mit ein paar Prompts ein vermeintlich künstlerisches Bild erzeugen kann, dann verändert es doch auch unser Verständnis von Originalität, von Urheberschaft und von Wert. Also das ist jetzt vielleicht gar keine Frage gewesen, oder wie denken Sie darüber?
Für mich vielleicht der erste Schritt, und es kann sein, dass ich da auch auf großen Widerspruch gleich treffe. Also zunächst mal ist ein tatsächlich für mich im KI erzeugtes Bild ein Original. Denn es gibt es in dieser Form, in dieser Sekunde nur einmal. Gebe ich den Prompt in gleicher Weise ein, unverändert erhalte ich ein anderes Bild.
10 Minuten später.
Ja, am nächsten Tag. Ich sage ja schon nächste Sekunde. Und also von daher, nur dadurch, dass es digital vorliegt, ist es natürlich reproduzierbar in jeder Art, auf jedem Material, wie immer auch. Und natürlich könnte man da jetzt noch über NFTs sprechen, das kann man dann als Original vielleicht noch, aber auch das ist fraglich, ob das tatsächlich dann ein weiteres Original hat. Aber was mich viel mehr umtreibt, das ist das, was wir gerade eben ja auch schon hatten, Kennzeichen oder was wir zwischendrin ja auch hatten, Urheberschaft auch. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas vorgreife jetzt, aber das Thema Urheberrecht ist natürlich extrem diskussionswürdig, beziehungsweise ist klärungsbedürftig, muss sich ändern. Ich gebe ein Beispiel dafür. 2023 hat eine Studierende mich gefragt, ob sie an der Hochschule ihr Diplom KI unterstützt machen. Also Diplom im Industrial Design, wohlgemerkt. Also es geht um Produkte. Und das musste dann noch geklärt werden, Prüfungskommission etc. pp. Und sie durfte dann dieses Diplom tatsächlich KI unterstützt machen. Das war total abgefahren. Sie haben sowas vorher noch nie gesehen, was da erzeugt worden ist. Das hätten wir mit unseren Mitteln, die wir bisher zur Verfügung hatten, so machen können. Das war verrückt. Und ich habe sie dann auch eingeladen zur Ausstellung Swissness, da einen Beitrag zu leisten. Sie war ja jetzt schon wieder bei der Agentur tätig, also in verschiedenen Agenturen ist da auch mit Kusshand genommen worden mit ihrer Expertise. Und sie hat mich dann gefragt, wie ich dann jetzt auf das Thema KI käme. Sie würde es seit 2 Jahren nicht mehr KI-Tools einsetzen, weil die Urheberschaft nicht geregelt ist. Ihr Werk ist nicht geschützt. Das ist Allgemeingut. Und deshalb verweigert sie den Einsatz von KI-Software und hat sich da komplett wieder rausgeschickt, obwohl sie Animationen dann gemacht hat, sie hat Videos gemacht, etc. pp. Ist dann ausgestiegen und gesagt, solange das nicht geklärt ist, gibt es für mich nicht den Einsatz von KI-Tools.
Ich denke, Urheberschaft wäre auch nochmal ein ganz eigener Podcast.
Ja, also wir müssen hier unterscheiden zwischen Kunstmarkt und angewandten Bereich. Auf dem Kunstmarkt ist es völlig egal, ob ich Copyright habe. Das ist eine Edition, ist sie vom Künstler signiert. Welche Galerie verkauft das? Im angewandten Bereich ist das was anderes. Da ist Copyright oft sehr viel wertvoller, auch praktisch ganz anders festgelegt. Und wie Herr Pauser sagt, ist es völlig ungeklärt, ja, seit 3 Jahren. Es gibt 3 Copyright-Probleme. War es legal, die Daten aus dem Internet einfach zu benutzen als Trainingsmaterial, ohne die Urheberin zu fragen? Wenn ich ein Bild generiere, bin ich dann Urheber, und worüber keiner spricht, ist, dass die ganzen Plattformen jetzt die Möglichkeit haben, bereits bestehendes Material als Referenz zu benutzen. Beweisbar, dass ich was anderes benutzt habe, ist es nicht. Niemand kann mich zwingen, meinen Weg offen zu legen, deswegen wird es auch von fast allen gemacht. Und ob ich am Ende Urheber bin oder nicht, müssen wir in sehr vielen nationalen Gerichtsentscheidungen herbeiführen. Ich habe 1 Jahr mit meinem Anwalt versucht, Partner zu finden, um so einen Prozess einfach zu inszenieren. Keinen gefunden. Es gibt weltweit auch 5 Urteile dazu, die mir bekannt sind. Gesellschaftlich ist das ein großes Problem. De facto ist aber, und das sagen auch die Umfragen in Agenturen, über 40% derjenigen, die mit KI arbeiten, machen es nicht transparent. Und das ist gesellschaftlich ein großes Problem. Im künstlerischen Bereich sehe ich das nicht Problem in der Praxis.
Herr Elsebach, wenn wir schon über Regeln reden, Sie haben viel mit Digitalisierung im städtischen Raum gearbeitet. Wie sollte eine Stadt wie Aschaffenburg Ihrer Meinung nach mit dem Thema KI-Kunst umgehen? Braucht es da auch neue Regeln oder neue Räume vielleicht auch?
Durch eine Offenheit zu experimentieren, Fehler zuzulassen, Dinge mit einer unklaren Autorenschaft vielleicht stehen zu lassen, könnte auch eine Chance sein für den städtischen Raum. Ich meine, Aschaffenburg hat ja auch eine sehr aktive Kunst-Community, die jetzt auch die Künstler Sippe Kirchner oder Christian Schad auch. Da muss man vielleicht auch zulassen, dass man so ein Werk auch verändert. Und da wünsche ich mir auch die Offenheit, damit umzugehen und sich mit Kunst wieder neu auseinandersetzen. Das würde ich mir wünschen.
Herr Leiderer, als Bürgermeister ist das ja vielleicht auch Ihr Thema. Also was würden Sie sich wünschen für den Umgang mit KI in der Stadtgesellschaft? Und wie können Sie als Kommune das kulturell begleiten?
Also ich wünsche mir auch, dass wir offen bleiben, aber das Ganze auch immer reflektiert betrachten und angehen. Dass wir vor allem auch Zugänge schaffen, so wie wir das heute tun. Heute ist hier ein Podcast mit sehr viel Expertise. Wir setzen uns mit dem Thema auseinander, stellen das der Stadtgesellschaft zur Verfügung. Und wichtig ist ja auch, KI wird nicht mehr verschwinden. Das ist Teil unserer Lebensrealität. Und wenn etwas Teil unserer Lebensrealität ist, ist sie auch Lebensrealität in der Stadt, in der Stadtgesellschaft. Und natürlich für mich als Bürgermeister gehört es dazu, dass diese Realität anzuerkennen, diese Realität auch zu fördern, natürlich auch kritisch zu begleiten, aber vor allem erstmal offen zu sein, als sich da was Neues entwickelt. Und wir als Stadt lernen da auch ständig dazu, den Umgang mit KI und künstlicher Intelligenz. War vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar, dass eine Kommune sich damit beschäftigt. Wir haben jetzt seit 5 Jahren das Digitalreferat und jetzt ist KI da. Das hätten wir vor 5 Jahren, hätten wir nie gedacht, dass wir jetzt hier stehen und über so ein Thema reden und jetzt auch sehr offen drüber reden mit so einer tollen Expertise in der Runde. Ich sage nur, offen bleiben und den Raum mitgestalten.
Wird wichtig bleiben, da bin ich Ihrer Meinung, ja. Herr Pauser, ein Aspekt, den Herr Elsebach vorhin schon mal ganz kurz angesprochen hat, das Thema Berührungsängste. Also Sie arbeiten ja auch mit Studierenden, DesignerInnen, Institutionen zusammen. Und ja, da hingen auch immer Jobs dran, auch im Bereich Design ja ebenso wie im Bereich Fachjournalismus. Erleben Sie eher so diese Ängste oder eher Neugier?
Also im Umgang mit KI-Tools ist es von der Seite der Studierenden Neugier. Also die gehen natürlich da forsch ran und da kann ich, also ich kann mehr. Die sind ja einige immer einen Schritt weiter, zumindest wie ich bin. Ich bin kein Experte. Also die gehen da ganz unvoreingenommen ran. Bei Künstlerinnen und Künstlern ist das ganz was anderes. Also da muss man vielleicht auch unterscheiden zwischen Künstlerinnen, die von vornherein offen sind und auch Neues angehen wollen, die sind durchaus früh dann auch schon in der KI gewesen, haben das in ihre Kunst integriert, aus sich inspirieren lassen. Es gibt aber eine große Anzahl, nach meinem Gefühl eine große Anzahl von Künstlerinnen, die das komplett ablehnen. Also bewusst gar nicht einsteigen, Angst haben, vor dem Medium selbst das einzusetzen. Das hat teilweise auch damit zu tun, dass die Technikaffinität vielleicht nicht dabei ist. Es hat auch sicher mit Generationen auch zu tun, wobei ich das gar nicht so sagen kann. Ich kenne auch einige sehr junge, auch die das komplett ablehnen. Also da gibt es schon sehr große Unterschiede, also auch sehr polarisierend in dem Sinne. Und erstaunlicherweise, das stelle ich auch fest, dass die Künstlerinnen, die schon früh sich eingesetzt haben, dass es da wiederum einen großen Anteil gibt, wo das mittlerweile schon wieder komplett verschwunden ist oder nur noch marginal eingesetzt wird oder tatsächlich nur so als erste Ideengeber. Also das ist ganz unterschiedlich, was die Berührungsängste angeht. Aber was ich sehr schön finde, ist, wenn man jetzt nochmal aufs Publikum geht. Es gab noch eine andere Ausstellung 2024, die wir gemacht haben. Und da war es so, dass wir auch gefragt worden sind, welche Software wird denn da gearbeitet, was machen die? Und da ist es tatsächlich öfter passiert, dass Besucherinnen nach Hause gegangen sind, haben sich ins Internet gehängt, haben die Software benutzt und haben mir dann am nächsten Tag ein Bild geschickt. Und ich habe tatsächlich auch ein Bild dann ausgestellt. Und die haben mir dann auch dazu geschrieben, dass sie eigentlich mit Kunst überhaupt nichts im Sinn haben. Also das ist für sie eher ein gutes Tuch gewesen. Und so ist es der erste Einstieg eigentlich in diese Faszination, Kunst selbst auch zu machen, wobei wir natürlich jetzt nicht akademisch anfangen dürfen, was ist Kunst, sondern das ist für ihn tatsächlich der Einstieg gewesen. Und das finde ich schon auch wiederum sehr spannend.
Und damit auch nochmal an Herrn Eldaxen eine Frage, die mir noch auf den Nägeln brennt. Und zwar, wir haben vorhin im Eingangs schon drüber gesprochen, Sie haben 2023 einen sehr bekannten Fotografiepreis abgelehnt, den Sony World Photography Award. Sie haben ihn gewonnen und dann ganz bewusst auf den Preis verzichtet, weil, ja, warum Sie das getan haben, das müssen Sie uns jetzt selbst erklären, bitte. Und ich habe mich gefragt, was wollten Sie mit dieser Geste auslösen und hat das auch funktioniert, was Sie erreichen wollten?
Es war ein Test, war schon 2022 sehr mit KI beschäftigt. Ich wusste, im Herbst 2022 gibt es immer Ausschreibungen für Wettbewerbe. Nehmen jetzt mal ein KI-Bild und schauen wir mal an, ob die ihre Teilnahmebedingungen angepasst haben. Und kein Wettbewerb hatte das angepasst. Reiß und reiche sein. Was ich nie gedacht hätte, dass jedes Mal, wenn ich das transparent gemacht habe, mir ein großes Schweigen entgegengekommen ist. Ja, niemand wollte darüber reden, obwohl es offensichtlich war. Es gab sehr viele Anläufe von mir, die alle gescheitert sind. Es wurde auch gegenüber Anfragen der Presse nicht transparent gemacht, sodass ich in letzter Konsequenz dann auf der Bühne diesen Preis abgelehnt habe. Und auch da war Schweigen. Social Media und die Foto-Community. Und das wurde dann so groß, dass es dann drei Tage später in New York Times gelandet ist. Und dann war es einmal um die Welt, bis ins Frühstücksfernsehen nach Neuseeland. Was es gebracht hat, ist, dass es zu diesem Zeitpunkt wirklich mehrere Diskussionen angestoßen hat. Einmal für die Fotowelt. Was ist Fotografie? Ja, wie gehen wir in der Zukunft mit KI um? Einmal auch für die Kunstwelt. Was ist überhaupt Kunst? Ja, kann KI Kunst? Dann aber auch für Journalismus und Demokratien. Was ist denn, wenn wir das nicht mehr unterscheiden können? Ja, was bedeutet das? Und ich habe in den ersten Interviews wirklich gemerkt, da habe ich den Journalistinnen noch ein bisschen geholfen, bestimmte Problemfelder zu sehen. Nach 6 Wochen sind die alle selbstständig gelaufen. Es gibt aber immer noch wahnsinnig viele Baustellen. Das eine ist, wie die Demokratie mit diesem Desinformationsmaterial umgehen. Das ist völlig offen. Es gab letztes Jahr eine ganz tolle Initiative. Berat und Bertelsmann Forum gegen Fakes, die auch 200.000 Mitbürgerinnen befragt haben, die Ergebnisse der Innenministerin weitergegeben haben. Bis das von der neuen Regierung wieder aufgenommen wird, haben wir ein Jahr verloren. Das ist was mich kümmert. Und im Deutschen Fotorat versuchen wir das jetzt direkt zu lösen. Wir haben ein Roundtable auf Zoom mit über 30 Bildredaktionen aus dem Lande und wir reden darüber. Was machen wir als Gesellschaft, wenn wir nicht mehr wissen, was eigentlich passiert ist? Hauptproblem ist eigentlich das Handy, Aktionen weitestgehend über Social Media bekommen. Da sehe ich die großen Probleme von KI in der Kunst, sehe ich persönlich nur Vorteile. Das ist für mich ein Werkzeug, das ich mir immer erträumt habe, ohne es zu wissen. Sehr viele Limitierungen, Begrenzungen, die materieller Art waren, existieren für mich nicht mehr. Es ist jetzt meine Imagination und wie ich die Technik beherrsche, das sind die restlichen Grenzen.
Die Fragen, die Sie jetzt aufgemacht haben oder die Punkte, die Sie angesprochen haben, weisen in die Zukunft. Das wird uns sicherlich viel beschäftigen. Auch hier auf lokaler Ebene müssen wir über solche Themen immer weiter diskutieren, um eben ein Bewusstsein auch zu schaffen in der Bevölkerung. Und deswegen passt es auch ganz gut, wenn wir zum Abschluss dieses Podcasts nach vorn schauen. Wenn wir uns hier alle in 10 Jahren in dieser Runde nochmal treffen würden, was glauben Sie, wie hat sich bis dahin das Verhältnis zwischen Mensch, Maschine und Kunst verändert oder was würden Sie sich wünschen für diese Zukunft?
Eine schwierige Frage, aber ich würde mir wünschen, tatsächlich eine Transparenz über eine Urheberschaft. Wäre natürlich ein schönes Ziel, wie wir gerade mehrfach gehört haben, also und diesen klären können, wäre es toll, wenn die Gesellschaft sich an die Arbeit gewöhnt hat in der Breite und dadurch auch dieses gemeinsame Autorenschaft führt, wo das Werk auch der Gemeinschaft gehört. Also, aber das würde eine große Anpassung im Urheberrecht bedeuten und Dinge, die jetzt vielleicht gegeneinander laufen, müssten dann zusammenfließen. Aber das ist ja mal nach einer Perspektive gefragt und das wäre ja wirklich toll, wenn wir mit dieser tollen Technik offener arbeiten können und einfach auch gemeinsam arbeiten können als Gesellschaft.
Wir sitzen in 10 Jahren zusammen, dann sitzen wir hier und sind uns sicher, dass alle Informationen, die wir bekommen, alle Bilder, die wir sehen, alles, was wir in irgendeiner Art generiert haben, ist zertifiziert. so will ich das jetzt mal sagen, wir wissen, wo es herkommt.
Guter Wunsch. Herr Eldachsen?
Diese Frage nach 10 Jahren kann ich nicht beantworten. 5 Jahre nicht, nach einem Jahr nicht. Ich bin in den letzten 3 Jahren immer wieder so überrascht worden von dem, was passiert ist. Wie kann ich da überhaupt irgendeine Vorhersage sagen? Das Grundgefühl, was ich mit vielen anderen Expertinnen teile, ist, man hat das Gefühl, man ist in einem Auto, im Nebel, wir fahren sehr schnell, wissen überhaupt nicht, ob wir noch auf der Straße sind und was da vorne auf uns wartet. Man kann nur hoffen, dass da keine Wand kommt, gegen die man fährt. Ja. Ich glaube, eine Zertifizierung, wie sie sich ja Pause wünscht, ist illusorisch. Es sind momentan so viele Probleme und Baustellen. Ich glaube, was ich mir wünsche, ist mehr Transparenz, mehr Bildung, mehr Wissen, ja, bei den Anwendern, wie KI funktioniert. KI ist ein Werkzeug. Wie jedes Werkzeug wird es zum Guten und zum Schlechten. Es wird alles passieren, da können wir nichts gegen machen, dass wir einen Blick haben, was denn alles passieren kann und dass man vielleicht KI verwendet, um dieses Negative kleiner zu machen oder von vornherein irgendwie vielleicht nicht passieren zu lassen.
Und zum Abschluss Ihr Ausblick, Herr Weiderer?
Ja, ich sehe das ähnlich. Wir können ja gar nicht absehen, was morgen ist, was nächste Woche ist oder geschweige denn in 2, 3 Jahren ist. 10 Jahre ist ein großer Abstand. Da werden wir schon hunderte von weiteren Stufen oder mehr erlebt haben, wie sich die Technik entwickelt. Wichtig ist, dass wir, wenn wir zurückblicken, dass wir nicht mehr über das Ob sprechen, sondern dass wir sagen, wir waren damals mutig, haben uns damit beschäftigt, haben darüber geredet und wir waren so mutig und haben das Thema ja auch in die Stadtgesellschaft getragen. Das wäre mir wichtig und für mich ist nochmal entscheidend, dass der eigentliche Fortschritt, dass es nicht ist, dass uns die Technologie trennt, dass die irgendwas Trennendes hat, sondern etwas Verbindendes mit sich bringt.
Das ist ein wunderbares Schlusswort für unseren Podcast. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an unsere Gäste für die vielschichtigen Einblicke in die Thematik und für die Denkanstöße, die reichlich dabei waren.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.